Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst, zu dem viele erschienen sind, obwohl es viele Hindernisse auf dem Weg gab. Ich persönlich war heute eher aufgeregt und nervös auf dem Weg zu diesem Gottesdienst, weil es nicht so sicher war, hier zu landen. Und zudem habe ich mir überlegt, welcher Vers von den heutigen Losungsversen überhaupt in meine Befindlichkeit passt oder zu euch, und ich dachte erst keiner von dreien, habe ich mich entschlossen, euch den neutestamentlichen Vers vorzulesen, der da lautet: Es ist offenbart seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Als Heide dazu zu gehören, das ist etwas, das wir uns bewusst machen sollen, weil der heutige Gottesdienst sich nicht so direkt an Heiden richtet. So viel vorab. Wir singen: Bei Gott bin ich geborgen. Ich verspreche mir davon die nötige Ruhe, die wir zum Zuhören brauchen. Im heutigen Gottesdienst geht es um einen Kernvers des Alten Testamentes, der Tora, 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Roger wird sie vorlesen. Es ist das Schma Israel, höre Israel. Hören, was Gott als Kern dessen uns mitgeben möchte, uns einschärft, unseren Kindern mitzugeben. Das ist manchmal einfach nicht das, was wir aufbieten können, zuhören. Ich habe es angedeutet, heute Morgen war für mich nicht der richtige Zeitpunkt, nicht die richtige Zeit, sich zu konzentrieren, was Gott vielleicht mir hätte sagen können, weil schon der Weg hierhin in Frage stand. Es gab ein Radrennen. Und infolgedessen war die Halbinsel, auf der wir leben, abgeschnitten von jedem Verkehr, von jeder Art des Zugangs zu Berlin, wenn man zu spät aufbricht. Und wir sind nicht zu spät aufgebrochen, es gab trotzdem auf dem Weg die eine oder andere Barriere. Das hat mich nervös gemacht. Und das ist kein Zustand, in dem ich von Gott hören könnte. Auch schon davor nicht. Nun sind es aber Kernworte, die wir hören. Es sind Worte, von denen ich mir verspreche, dass sie uns zu dem zurückholen, was wir vielleicht als Ausgangspunkt hatten. Wenn wir von Gott hören wollen, dann sollten wir nicht vergessen, was er seinem Volk gesagt hat, eingeschärft hat und was uns ja auch gilt, obwohl wir in der Regel aus heidnischen Völkern stammen. Nicht wahr? Ich sehe das mal in einzigen Blick, dass es bis auf eine einzige Ausnahme alles Heiden sind, die hier versammelt sind. Und die, bis auf drei Ausnahmen, Entschuldigung. Ja, trotzdem, es gilt für uns, und ich bin gespannt darauf, wie das im Einzelnen lautet, welche Anforderungen an uns gestellt sind und was wir damit anfangen können. Für den heutigen Tag, für die darauffolgende Gemeindestunde und für die Woche. Bevor wir das nächste Lied gemeinsam singen, frage ich einfach mal, wer für die Kinder heute zuständig ist. Das ist Antje. Antje, willst du das Thema, ja, das die Kinder heute hören?
Ich möchte mit dem Thema von Saulus zum Paulus, also die Regierung des Paulus. Ich hatte eben eine ähnliche Situation wie du. Ich war eben auch etwas aufgefüllt, weil ich dachte, ich komme nicht mehr, aber es ist gerade noch gekommen. Das hat irgendwas Spannender auch nicht gefunden. Was mich sehr glücklich stimmt. Also können da gerne alle Kinder mit über zum Singen kommen.
Und das Lied, das wir singen, lautet: Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf.
Irgendwelche Gemeindeleitungsmitglieder meinen es wieder nicht gut mit mir. aber ich erwehre mich. So frei bin ich nicht. Man hört mich nicht? Das ist ja auch mal eine neue Erfahrung. Ihr Lieben, ich möchte den Predigttext lesen, der für heute vorgesehen ist, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Höre, Israel, der Herr unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Kann ich Ihnen helfen, junger Mann? Also pass auf, du musst dich benehmen. Ja? Na gut, wir schauen mal, ob das funktioniert. Dieser Predigttext, das kann man mit Fug sagen, und Roland hat es auch gesagt, das berühmte Schma Israel, das jeder, der sich mit dem Judentum beschäftigt, ich tue das fast gar nicht, möchte ich gleich hinzufügen, aber kennt, aber selbst ich kenne das. Als ich den Text las, Höre Israel, dachte ich, ja, das ist dieses Höre Israel, das ist was ganz Besonderes. Das war einer meiner ersten Gedanken. Aber als ich mich dann mehr damit beschäftigte und wenn man so Predigten mal im Internet anguckt, dazu sieht, das kommt immer, fängt sofort an mit dem Schma Israel, das sind ja alles studierte Leute, da fragt man sich schon, soll ich nicht irgendeinen Leiter der jüdischen Gemeinde in Berlin lieber um Erlaubnis fragen, ob ich über einen solchen Text als Nicht-Jude predigen kann? Das ist wirklich nicht gelogen. Das ist der Text, auf den das mosaische Gesetz aufbaut. Das ist der Text, den Moses am Ende seines Lebens, das 5. Buch Mose fängt an, als die Israeliten sich auf der einen Seite des Jordans lagern und am Ende dieses Buches stirbt Mose und direkt im Anschluss zieht das Volk Israel hinüber ins gelobte Land. Wir sprechen hier also von den letzten Tagen, Wochen, Monaten, die Mose noch gelebt hat, und dieser Text ist ein Teil des Vermächtnisses von Mose. Das kann man mit Fug so sagen. Von den 32 Kapiteln des 5. Buches Mose haben nur die Kapitel 12 bis 26, also 14 Kapitel, überhaupt was mit tatsächlichen Gesetzestexten, mit dem tatsächlichen Gesetz zu tun, das Mose den Israeliten mitgibt. Die ersten 12 Kapitel, und hier im 6. Kapitel ist der Kern eingebettet, versucht Mose, den Israeliten einzuschärfen. Einzuschärfen, wie wichtig das ist. 5 Kapitel benutzt Mose hier, um den Israeliten die Geschichte aufzuzeigen, die Kapitel 1 bis 4, wie Gott mit ihnen seit Ägypten verfahren ist und wo immer und immer wieder das Problem Israels gelegen hat. Und dann kommt im 5. Kapitel die Geschichte, wie Mose die 10 Gebote bekommen hat. Viel mehr ist das 5. Kapitel nicht. Es gibt nur noch einen klitzekleinen Anhang, in dem Mose sagt, und ich bin euer Mittler zwischen euch und Gott. Ich habe Gott gesehen, zumindest in gewisser Weise. Ihr nicht. Ihr habt Götzenbilder aufgestellt, in der Zeit, als ich weg war. Ihr habt immer, wenn es ein bisschen brenzlig wurde, nach Ägypten gerufen, nach den Fleischtöpfen Ägypten, dem berühmten. Und er sagt auch, ich referiere das hier mal so ein bisschen, und das ist auch verständlich, liebes Volk Israel. Das ist auch verständlich, dass ihr das getan habt. Denn das, was wir hier getan haben, der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, aufgrund einer Verheißung Gottes, auf ein neues Land hin, ist völlig verrückt. Ist völlig unmöglich. Aber, liebes Volk Israel, habt ihr es denn nicht 40 Jahre lang erlebt, dass Gott das Unmögliche möglich gemacht hat? An einer Stelle sagt er, dass Gott vor euch größere Völker weggejagt hat, größere Länder euch hingegeben hat, die ihr eigentlich nach menschlichem Ermessen und nach aller Militärskunst und ich weiß nicht was, überhaupt niemals hättet einnehmen dürfen. Ist es nicht so gewesen, dass Gott immer wieder 40 Jahre lang das Unmögliche möglich gemacht hat? Und Volk Israel, ist es nicht auch so gewesen, dass du 40 Jahre lang dich immer wieder an die Fleischtöpfe Ägyptens zurückgesehnt hast? Du hast dich über das Manna beschwert, immer wenn irgendwas, wenn da mehr war, wo man nicht weiterkam, es ging dann immer nicht. Und mein Anliegen von Mose am Ende meines Lebens, der ich selber wegen euch nicht hinüber darf und das gelobte Land sehen darf, ist es, dass du dieses eine begreifst. Dieses eine sollst du begreifen. Es geht mit Gott. 40 Jahre Erfahrung und es geht mit Gott. Und Mose versucht, und nicht nur hier in diesem Text, aber also das gesamte Buch Moses, das fünfte Buch Moses, extrem lesenswert deswegen, versucht auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen das Volk Israel darauf einzustimmen, dass sie das behalten, dass sie das nicht vergessen. Das Gebot Gottes, man muss dabei zweierlei unterscheiden. Das eine ist, es handelt sich ja um ein junges Volk. Und das ist sehr vorsichtig ausgedrückt. Dieses Volk ist jetzt 40 Jahre zusammen, in dieser Konstellation seit dem Auszug Ägyptens. Es hat sich vorher nicht als eigenes Volk, sondern als Teil, wenngleich als nicht anerkannter Teil Ägyptens gefühlt. Und Mose war der Alleinherrscher, das kann man so sagen. Es gab immer mal Revolten und sowas alles, aber Mose war derjenige welche. Und Mose installiert das Gesetz Gottes. Mose gibt eine verbindliche Rechtsform für dieses junge Volk Israel. Davon handelt eigentlich dieses Buch und auch ein anderes Buch in den fünf Büchern Mose. Aber die Rechtfertigung, die Mose gibt für dieses Gesetz, ist nicht das, was wir alle kennen. Wir alle leben unter Gesetzen, wir alle leben unter Rahmenbedingungen, die sich übrigens bis jetzt, bis auf den Utilitarismus, alle auch von einer höheren Macht ableiten. Alle. Alle Gesetzesformen, die wir haben. Aber Mose sagt, der Kern jeglichen Gesetzes ist dieses Schma Israel. Wie, Israel, kann ich dir das begreiflich machen? Und es ist ihm gelungen. Schma Israel, es wird berichtet von dem Rabbi Rakover im Ghetto in Auschwitz, der gesehen hat, wie seine Kinder und seine Familie hingeschlachtet wurden und mit Gott hadert. Und am Ende dieses Haders kommt, du tust alles, damit ich mich von dir abwende. Jedoch Gott Schma Israel. Gott ist Gott allein. Und ich werde nicht davon abweichen, egal was du mir antust. So tief hat sich das hier, natürlich nicht in die gesamte Volksseele, aber in ein gesamtes Volk eingebrannt. Auf der anderen Seite, wenn wir das Buch Josua lesen, dann steht am Ende des Buches Josua, und solange Josua lebte und auch solange die Ältesten noch lebten, die unter und mit Josua regiert hatten, gehorchte das Volk Israel, folgte das Volk Israel den Geboten Gottes. Danach wurde es schlechter. Das heißt, die unmittelbare Wirkung dessen, was Mose versucht hat einzubrennen, hat zwei Generationen gehalten, also 40 bis 50 Jahre, was ja schon mal eine ganze Menge ist. Danach fingen sie an zu vergessen. Mose wusste das. Es wird ja gesagt, er war der gelassenste Mensch der Welt seiner Zeit. Er wusste das. Und Mose sagt deswegen, das, was ich dir heute nahe bringe, Volk Israel, er wendet sich ja an jeden Einzelnen, aber auch an alle. Ich möchte, dass du diese Worte, die ich dir heute gebiete, zu Herzen nimmst. Und ich sage dir auch ganz genau, wie ich möchte, dass du es dir zu Herzen nimmst. Ich gebe dir die Instrumente an die Hand. Du sollst sie deinen Kindern erzählen. Einschärfen. Einschärfen. Immer wieder. Bis sie sagen, oh, das weiß ich doch schon alles. Ich weiß das noch ganz genau, als ich in der Sonntagsschule war. Ging relativ schnell. Oh, kenne ich schon die Geschichte. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Das sind Themen, die wir auch im Psalter wiederfinden, immer wieder revolvierend. Ich grübele, ich sinne über dein Wort bei Tag und bei Nacht. Ich höre nicht auf damit. Und du sollst sie binden. Hier werden Rituale eingeführt, die bis heute gelten. Ich wusste das gar nicht bis gestern. Bis heute ist es im Judentum, wenn man an eine Synagoge geht, so, dass du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore, dass dort in Augenhöhe etwa so kleine Röllchen gebunden sind mit wichtigen Kernsätzen des mosaischen Gesetzes. Der fromme Jude hat, wenn er in die Schule kommt, ins Gebetshaus kommt, an den Fingern und auch zwischen den Augen hat er auch solche kleinen Röllchen, wo Kernsätze der Tora aufgeschrieben sind und betet auf diese Weise. Das ist ritualisiert worden. Mose sagt, ihr müsst gute Gewohnheit, ihr müsst euch das zur Gewohnheit machen. Es muss euch in Fleisch und Blut übergehen, so wie irgendwann Zähne putzen. Sonst werdet ihr es nicht schaffen. Egal, was für große Dinge Gott in meinem Leben getan hat, sie werden verblassen. So ist der Mensch, so bin ich. Das Leben geht weiter und es gibt immer wieder Neues, es gibt neue Herausforderungen. Wenn ich was bewahren will, was mir unglaublich wichtig ist, wenn ich erreichen will, dass sich tatsächlich eine Veränderung in meinem Leben, in meinem Herzen manifestiert, dann muss ich Rituale haben. Dann muss ich Gewohnheiten haben. Nicht? Es gibt diesen schönen englischen Spruch, bad company corrupts good character, und umgekehrt gilt es genauso. Das, womit ich mich beschäftige, das, wonach ich mein Sinnen und Trachten setze, wo ich einfach meine Zeit mit verbringe, prägt mich natürlich, ganz klar. Es ist keine besonders fromme Weisheit, es ist einfach ein Allgemeinplatz eigentlich. Wenn ich also will, oder wenn Mose will, dass das Volk die Botschaft, die er ihnen gibt, verinnerlicht, so verinnerlicht, dass sie da nicht mehr rauskommt, dann meint er das wirklich ernst. Und wenn man sich mal durchliest, was hier steht, du sollst es, wenn du im Hause sitzt, wenn du unterwegs bist, die dich niederliegst, die dich aufstehst, das ist fast immer. Eigentlich in jedem Moment. Ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, oder ich habe das in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, dass ich mir mal vorgenommen habe, vor jeder Akte, ich habe über 2000 Akten, und vor jeder Akte, wenn sie kommt, ein kurzes Gebet zu sprechen, kurz innezuhalten. Wenn ich das 5-10% der Zeit schaffe, bin ich gut. Komisch, ne? Und immer mal wieder fällt es mir ein, zum Beispiel in der Vorbereitung auf diese Predigt. Mensch, du musst damit wieder anfangen. Es ist so furchtbar schwer, diese Gewohnheiten mal einzusetzen. Diese einfachen kleinen Gewohnheiten, die mich gar nicht viel kosten würde, vielleicht eine Minute oder zwei, um einfach eine Haltung zu gewinnen. Aber dann kommt hier ein Telefonat, dann kommt da das, dann kommt da jemand rein und alles kommt auf einmal und zack, hat man es wieder vergessen. Mose meint das ernst. Du musst es ritualisieren, du musst dich erinnern. Immer und immer wieder. Und woran? Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Sätze, diese beiden Sätze, sind der Grund, warum ich glaube, dass jeder Rabbi mir das auch erlauben würde, hier zu predigen. Erstens, wurde Jesus mal gefragt, das ist diese berühmte Geschichte mit dem reichen Jüngling, wo vorher ein Pharisäer kommt und sagt, um ihn auf die Probe zu stellen, was ist denn das Gebot und so weiter. Und er sagt, er wiederholt exakt diesen Vers, diese beiden Verse und fügt dann noch hinzu, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gehe hin, tu. Fertig war er mit dem Mann. Und der Jüngling sagt, ja, das habe ich alles getan. Aber trotzdem, ich fühle mich nicht so. Und Jesus sagt, ja gut, nachdem er lieb gewonnen hatte, dann verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Ich habe hierüber mal gepredigt damals und habe gesagt, das Problem des Jünglings war, dass er Kontrolle nicht aufgeben wollte. Er wollte zwar Gutes tun, aber er wollte nicht die Kontrolle über sein Leben in die Hand Jesu geben oder in die Hand Gottes. Deswegen hat er solche Probleme damit. Ich glaube aber, es gibt noch einen weiteren Aspekt. Und dieser Aspekt ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. So, wenn ich das ernst nehme, dann bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Und jetzt prüfe sich mal jeder selbst. Ich spreche jetzt erstmal dir an. Ich glaube übrigens, dieser Text ist an Heiden und an Christen und an Juden, an alle gerichtet. Weil das ist eine Kernaussage, wie ich eine Beziehung haben kann zu Gott, wie ich Veränderung erfahren kann. Wer ist hier Gemeindemitglied oder hält sich zur Gemeinde und ist in irgendeiner Form sauer auf irgendein anderes Gemeindemitglied oder findet, dieses andere Gemeindemitglied macht etwas furchtbar falsch? Der möge sich jetzt nicht melden, aber der möge das jetzt mal überlegen. Und dann möge er mir die Frage beantworten, ob er diesen Vers hier ernst nimmt. Und wenn er diesen Vers ernst nimmt, woher er dann noch die Kraft nimmt? Wenn all seine Kraft doch eigentlich darauf gerichtet sein soll, den Herrn zu lieben. Woher die Zeit nimmt, wenn seine Seele, sein Herz und seine Kraft mit was ganz anderem beschäftigt ist, sich zu streiten. Man kann es ja nicht oft genug sagen. Ich weiß, ich war 14, gerade frisch bekehrt. Da hat ein Pastor, den ich nicht besonders geschätzt habe, ich war jung und ich fand ihn langweilig, aber der hat eins gesagt, das habe ich nie vergessen. Er sagte, die Bibel ist für dich geschrieben. Die Bibel ist nicht für deinen Nachbarn geschrieben. Die ist nur für dich geschrieben. Dieser Vers ist für mich Roger Schwarz geschrieben. Und wenn ich ein Problem mit jemandem habe oder gar irgendwie Hassgefühle habe oder so, dann sollte ich mich mal ganz schleunigst fragen, wie kriege ich das mit diesem Vers in Vereinbarung? Bonhoeffer hat mal gesagt, zur Bergpredigt, das ist ja das Grundgesetz des Neuen Testamentes, da ging es um das mit der Hand abhacken und so und mit der Sünde und dem Auge abhacken. Und er sagt, Gott lässt uns unsere Sünde, wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben einen gnädigen Gott. Es ist ja an die Pharisäer gerichtet, wo gesagt wird, ja gut, bitte, dann tut das, dann habt ihr bald keine Hände mehr. Gott sieht mich, aber der Anspruch Gottes, dass ich all meine Kraft, all mein Trachten danach richten soll, ihn lieb zu haben, da steht übrigens nicht, seine Gebote zu befolgen, wie auch immer die aussehen mögen, sondern da steht, lieb haben. Gott lieb haben, eine Person lieb haben. Das große Problem, was Jesus mit den Pharisäern war nicht die Theologie. Jesu Theologie war sehr pharisäisch eigentlich. Das Problem ist, wenn es sich verselbstständigt, wenn ich anfange, das mündliche Gesetz hat diese ganzen Gesetzesregeln des mosaischen Gesetzes sehr elaboriert ausgeweitet und interpretiert. Und wenn dann da steht, du musst eben an jedem Tag 100 Mal das und das beten. Und sich das verselbstständigt. Und ich denke, ich mache alles richtig, wenn ich das nur 100 Mal tue. Dann lebe ich das hier nicht. Dann ist der Sinn dessen, was Mose seinem Volk einschärfen wollte, was Gott durch Mose dem Volk Israel einschärfen wollte, eben entstellt. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist gar nicht schlimm, wenn ich das mal einen Tag oder eine Woche oder ein Jahr oder zwei vergesse, wenn ich dann wieder zurückkomme. Es ist nicht schlimmer, als wenn ich es nie vergesse, aber mit jedem in der Gemeinde Streit habe. Und einen ganz schlechten Ruf auf der Straße habe, weil ich immer schlecht gelaunt bin oder so rüberkomme. Obwohl ich immer buchstabengetreu alles erfülle. Vielleicht, weil es mich so sehr stresst, das alles zu erfüllen, dass ich gar keine Kraft mehr übrig habe für andere Dinge. Ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber es ist so. Und Jesus sagt dazu, kein Jota des Gesetzes, kein Millimeter des Gesetzes, davon weiche ich ab. Und das hier ist der Grund, warum er das gesagt hat. Genau das ist der Grund, warum er das gesagt hat. In der Bergpredigt finden wir diese schöne Geschichte. Da sagt Jesus ja nicht, alle, die Herr zu mir sagen, werden ins Himmelreich kommen. Es werden Leute da sein, ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Und die werden sagen, ich hab böse Geister ausgetrieben, Wunder, Krankenheilung, das volle Programm. Ja, ich bin ganz großer gewesen. Ich habe eine Gemeinde gehabt von 100.000 Leuten vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ich war hungrig, du hast mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, ich bin durstig geblieben. Ich war krank, du hast mich nicht besucht. Im Gefängnis, ich habe dich nicht gesehen. Ich kann alles richtig machen. Ich kann sogar offensichtlich geistliche Kräfte freisetzen und trotzdem völlig an Jesus vorbeileben. Völlig an Jesus vorbeileben. Weil ich ihn nicht lieb habe. Und wenn ich ihn nicht lieb habe, dann erkenne ich ihn auch nicht. Ich habe da irgendwas anderes lieb. Mich interessiert das bis heute, was diese Menschen, die Jesus da gemeint hat, wohl, ob ich vielleicht auch dazu gehöre, was das war. Wer in der Lage sein kann, so etwas zu tun, solche mächtigen, geistlichen, spirituellen Dinge zu vollbringen und trotzdem ganz offensichtlich an der Essenz vorbeizuleben. Aber das gibt's. Ausdrücklich in der Bergpredigt gesagt, als Warnung an mich. Ich nehme mal an, dass es hier außer mir noch den einen oder anderen gibt, der nicht, wenn er morgens aufsteht und abends ins Bett geht und wenn er aus dem Haus geht und unterwegs ist auf dem Fahrrad oder im Auto und so weiter, jeden Tag sich nicht sich fragt, sondern seiner Liebe zu Gott Ausdruck gibt. Ich meine, das gelingt uns ja gerade mal vielleicht ein Vierteljahr, wenn wir anfangs verliebt sind. Dann hört es ja schon auf. Wir müssen ja auch realistisch bleiben. Deswegen habe ich ja eingangs gesagt, gibt es hier diese einschärfenden Regeln, dieses sich immer wieder darauf zurückführen lassen, immer wieder bewusst machen. Roland hat sich den Text ja vorher durchgelesen und hat vorhin gesagt, ja, wir werden heute vielleicht zurückgeführt. Sehr schön ausgedrückt, zumindest für mich. Dieser Text führt mich zurück. Zurück zur Quelle. Zurück zu dem, worauf es eigentlich ankommt. Man kann, glaube ich, wirklich sagen, und ich kenne Zeiten in meinem Leben, wo das auch so war, mehr musst du eigentlich gar nicht tun. Mehr musst du eigentlich auch nicht wissen. Wenn du wirklich hingehst und durch deinen Tag so wandelst und anfängst zu hören, deine Ohren offen zu machen, dein Herz aufzumachen für die Liebe Gottes und für das, was dir aus Gottes Sicht gezeigt werden soll. Mir hat mal irgend so ein missionarischer Prediger gesagt, das ist wie mit einem Führerschein. Ich habe es damals noch nicht verstanden, weil ich 15 war und noch keinen Führerschein hatte. Aber wenn du einen Führerschein hast, siehst du die Welt anders, weil du nämlich auf einmal diese Schilder begreifst. Zumindest hoffen wir das. Meine Frau sagt immer, ich sehe sie immer noch nicht anders. Aber gut, es soll so sein. Und das ist ja auch richtig. Du bist in der Lage, etwas anderes zu sehen. Weil du etwas gelernt hast. Und ich bin der festen Überzeugung, ich habe es auch so erlebt, ich erlebe es nicht täglich, leider, aber, dass wenn ich mich darauf einlasse und so meinen Tag nicht die letzten zwei Wochen oder später will ich das irgendwann mal anfangen, sondern heute durchs Leben gehe, ja, und dann irgendeine schwierige Entscheidung vor mir steht und ich mich darauf zurückführen lasse, dann werde ich eine weitgehend richtige Entscheidung treffen. Auch eine völlig überraschende unter Umständen Entscheidung, wie ich sie vorher nicht gedacht hatte. Ich habe mal, ein Prediger hat mir mal erzählt, da wollte er was mit dem Heiligen Geist illustrieren. Er sagte, ja wisst ihr, ich will euch das mal so sagen. Wir haben zusammengesessen in der Gemeindeleitung und die eine Hälfte war der Ansicht, die andere war dagegen. Ich war dagegen und dann haben wir gebetet und am Ende war ich dafür. Da ging das um die Einheit im Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist das, was hier gemeint ist. Es wird mir eine andere Perspektive angeboten. Ich habe eine andere Perspektive. Ich muss dafür auch nicht irgendwie besonders stark studieren oder irgendetwas, außer das Wort Gottes, außer das Gesetz Gottes, außer wie kann ich Gott lieben, wie liebt Gott mich? Und dazu gehört, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es sind nicht die Fleischtöpfe Ägyptens, die mächtiger sind. Es sind nicht, das war ja ein Problem des jungen Israel, das wir heute nicht kennen, ist eigentlich völlig unzeitgemäß, mit den Asherah und den ganzen Götzen und so weiter und so fort. Das war ja damals noch so eine Art Götter- und Götzenkrieg. Den haben wir heute nicht mehr so. In den weitesten Teilen der Welt haben wir den nicht mehr. Aber im Englischen würde man sagen, get your priorities right. Sieh zu, dass du deine Prioritäten richtig hinbekommst. Ist das der Gott, an den ich glaube? Allein? Und Gott? Das heißt, die höchste Instanz. Da gibt es nichts, was mächtiger ist. Da gibt es keine Hindernisse, die höher sein können. Ist das so? In meinem Leben, bei den Hindernissen, die ich kenne und beurteilen kann. Wir dürfen ja nicht hochmütig sein. Ein Kollege hat mir mal, wir haben uns darüber über Korruption unterhalten, aus gegebenem Anlass. Ich glaube, das war vor einem Jahr oder zwei Jahren, wo einige amerikanische Konzerne gerade aufgeflogen sind und alle waren sehr korrupt. Jetzt könnten wir die Diskussion wieder entfachen mit Siemens. Und er sagt, Roger, weißt du was, wenn irgend so ein ich weiß nicht, Beamter der Grünen-Fraktion, hat er, glaube ich, gesagt, anfängt zu wettern über Korruption, dann möchte ich erst mal sehen, wie der in der Situation, in der Position des korrupten Beamten wäre. Wenn ihm auf einmal 3 Millionen angeboten werden, dann möchte ich sehen, ob er immer noch so standhaft ist. Wenn er dann so standhaft ist, dann ist er für mich ernst zu nehmen. Aber vorher nicht. Man sollte da vorsichtig sein. Mose bläut, versucht, dem Volk Israel einzubläuen. Glaube bewährt sich in der Krise. In fast allen Krisensituationen, liebes Volk Israel, sogar in Situationen, die keine Krise waren, ich war bloß mal 40 Tage auf dem Berg Sinai, da habt ihr schon ein goldenes Kalb gebaut. Ja, 40 Tage, ich war nur weg, es kamen noch nicht mal irgendwelche Feinde um euch rum. In jeder Krisensituation bist du wieder abgefallen, Israel. Wie kriege ich dich dazu, dass du das nicht tust? Wie kann ich es schaffen, dass nicht ich sozusagen immer dein Mittler bin, sondern dass du selbst einen Zugang zu Gott hast, wo du standhaft bleiben kannst? Mein Glaube bewährt sich in der Krise. Er bewährt sich eigentlich nicht dann, wenn ich in einer wunderbaren Anbetungszeit stehe und dem Herrn mich unglaublich nahe fühle. Er bewährt sich dann, wenn ich mit 40 Grad Fieber im Bett liege oder 39 und trotzdem beten soll. Dann fängt er an, sich zu bewähren, wenn ich mich nicht so gut fühle. Oswald Chambers, das ist ja ein relativ bekannter Theologe des Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, hat das mal in einer Andacht verarbeitet. Er sagt, der geistliche Kampf beginnt ganz woanders. Da bin ich, also wenn ich mich gerade gut fühle und so dem Herrn nahe, dann ist in der Regel kein geistlicher Kampf da, sondern wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich mich überhaupt nicht so richtig danach fühle, dass ich alles richtig machen könnte, wenn ich mich Gott fern fühle, dann kann ich mir sicher sein, hier ist irgendwas im Busch. Gott gibt mir das ultimative Werkzeug an die Hand. Mir, Roger Schwarz, hab mich lieb. Komm zu mir und hab mich lieb. Und wenn das so ein bisschen erkaltet ist zwischen uns, dann lass uns drüber reden. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp. Das galt für das Volk Israel. Das gilt für die Heiden, für die aufgepfropften Ölzweige. Das gilt für die Christen, die Heidenchristen zunächst historisch. Und es gilt für alle. Das ist eigentlich die Botschaft, die durch Jesus und den neuen Bund in seinem Blute manifestiert wurde. Da ist eigentlich nichts Neues dazu. Außer, dass es sich erweitert hat aus dem Volk Gottes heraus, also aus dem Volk Israel als Volk Gottes heraus. Es gilt an mich. Das ist die Herausforderung dieses Textes. Ich habe nicht damit gerechnet, als ich mir das erste Mal durchgelesen habe mit Roland zusammen. Für mich ist es eine tolle Herausforderung. Es ist etwas, wo ich sage, ich danke dir. Ich danke dir, Gott, dass ich das wieder darf. Dass du mich da zurückführst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir werden jetzt einen kurzen Moment der Stille haben. Ich werde am Ende beten. Wer vorher laut oder leise beten möchte, ist herzlich eingeladen. Amen. Jesus, das, was zwischen mir und dir steht und das, was zwischen mir und einem anderen steht und damit auch zwischen mir und dir, gib mir den Mut, dass ich es zurechtbringe heute, nicht morgen, nicht irgendwann, nicht lange nachdenken. Gib mir einfach den Mut und bitte nimm du etwas von meiner Vergesslichkeit weg, ganz viel am besten. Dass ich doch wieder anfange, über Akten zu beten und anfange zu beten, wenn ich aufstehe und ins Bett gehe und zwischendurch immer wieder. Und dass ich es mir zu guter Gewohnheit mache. Ich danke dir, dass ich mich darauf freue. Ich danke dir, dass ich mich auf dich freue. Dass nach über zwei Jahrzehnten Glauben ich dir immer noch so nahe sein möchte. Und dass du mich immer wieder einlädst und so unglaubliche Geduld mit mir hast. Amen.
Ja, setzen wir einfach den Gottesdienst fort mit den Bekanntmachungen als ein Teil des Gottesdienstes. Das ist eine Möglichkeit, unsere Zugehörigkeit nicht nur zu Menschen, sondern zu Gott zu bekunden. In der kommenden Woche gibt es Geburtstage von Carsten Roll, Friedgard Oehlmann und Christoph Paulsen, allesamt jetzt nicht in diesem Raum, aber einige unter uns draußen und so weiter. In der kommenden Woche gibt es von 9 bis 9.15 Uhr die Gebetszeit in diesem Gemeinderaum. Die Seniorengruppe Ü55 trifft sich um 15 Uhr. Wer nicht daran teilnimmt, ist trotzdem immer dazu aufgefordert, daran zu denken und dafür zu beten. Am Donnerstag gibt es einen Hauskreis bei Barbara. Wollte Barbara vielleicht irgendwas dazu sagen, damit der ein oder andere sich angesprochen fühlt? Ja, wen es angeht, der weiß Bescheid, denke ich mal. Freitag um 10.30 Uhr die Kinderkrabbelgruppe, offensichtlich für Kinder, die noch nicht laufen können. Am Sonntag um 11 Uhr an dieser Stelle der Abendmahlsgottesdienst. Ja, ich werde diesen Sonntag dann auch moderieren, weiß aber noch gar nicht, wer predigt. Weißt du das vielleicht? Das ist also offen, ja. Ja, machen wir einfach mal dann weiter, wer in diesem Gottesdienst, ja?
Jetzt haben wir ja fast schon Ende Mai und am 21. Juni findet unser jährliches Hoffest statt. Es sind gerade noch 4 Wochen. Wir werden sicherlich, nicht Carola, nächste Woche eine Zettelchen draußen wieder hinhängen, schön bunt bedruckt, wo sich Leute eintragen können für zum Beispiel Küchendienste, für Spielstände, für ich weiß nicht, was noch alles gebraucht wird. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr euch also diesen Termin auch frei haltet, dass ihr da seid am Hoffest, dass ihr also mit Freude daran teilnehmt. Und dass ihr eben auch möglichst viele Gäste einladet, die mit hierher kommen können. weitere Informationen folgen noch.
Ja, zeitlich gar nicht mehr so weit weg. Also an diesem Gottesdienst waren beteiligt Carsten Henkel, der die Lieder begleitet hat und Play- und Poststudium spielt. Roger Schwarz hat die Predigt gehalten. Mein Name ist Roland Renz. Bevor ich aber darauf hinweise, dass wir jetzt KP&T haben können und gleich im Anschluss, nicht um 13 Uhr, sondern gleich im Anschluss, kann ich jemand von der Gemeindeleitung vielleicht um sein... 13 Uhr. Ah ja, gut. Das war jetzt nicht ganz klar. Das heißt, ein wenig entspannt können wir uns zunächst darauf vorbereiten. Und zwar mithilfe, wer es möchte, des Protokolls der Jahresgemeindestunde, die am 9. März stattgefunden hat und die dann diese heutige Gemeindestunde, in der es um Finanzen zum Beispiel geht, direkt zur Folge hatte. Ich gebe es mal rum und hoffe, dass die Exemplare hier ausreichen. Während die restlichen Exemplare ausgeteilt werden, denkt bitte daran, noch nicht lesen, denn wir singen das Segenslied und ich bitte euch dazu, euch zu erheben.
Christus Jesus, unserem Herrn, geht hin als Gesegnete des Herrn. Amen.